Ihr Lieben, das ist tatsächlich manchmal gar nicht so einfach, unseren Glauben weiterzugeben. Wir wollen ja niemanden verschrecken und wir haben auch ein bisschen Angst, ausgelacht zu werden dabei. Denn was kann da wirklich alles passieren, wenn wir so an die Sache rangehen, wie die Clara gerade in dem Theaterstück? Wenn wir den ganzen Tag preis den Herrn rufen oder so eine riesen Bibel mit uns herumschleppen? Auf der anderen Seite ist es doch aber eigentlich ganz einfach, etwas von unserem Glauben zu erzählen. Dafür müssen wir nicht Theologie studieren. Wir können doch einfach den Leuten das weitergeben, was wir mit Jesus erlebt haben. Auf der Überfahrt nach Langeoog saß ich im Schiff neben zwei Insulanern. Ich fragte sie, ob sie auch auf der Insel Urlaub machen wollten, und sie wehrten energisch ab. Sie würden doch zum Arbeiten dorthin fahren, denn jetzt, wo die Gäste alle weg sind, da müssten sie ihr Ferienhaus in Ordnung bringen und ihren großen Garten. Natürlich haben sie dann auch gefragt, was ich auf der Insel wollte. Und ich habe ihnen erzählt, dass wir dort eine Pastorentagung in Bethanien haben. Sie kannten Bethanien und schnell unterhielten wir uns über das Thema der Tagung, die Reformation. Die beiden hatten schon ganz lange keinen Gottesdienst mehr besucht. Aber vielleicht hat unser kurzes Gespräch dazu gedient, dass sie mal wieder hingehen und Gott begegnen. Unsere Aktion 42 Tage Leben für meine Freunde baut darauf auf, dass wir Zeugen für Jesus sind. Egal wo du stehst, du hast etwas von Jesus zu erzählen. Denn Jesus ist bei dir und er möchte dir gerne die Kraft geben, dass du sein Zeuge bist. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 hat er uns allen nämlich versprochen, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Judäa, in Samarien und bis ans Ende der Welt. Wenn du mit Jesus lebst, hast du also automatisch etwas zu erzählen. Der Heilige Geist wohnt in dir und er drängt dich immer wieder, Jesus in dieser Welt zu bezeugen. Um dafür neuen Mut zu tanken, schauen wir heute auf eine Begebenheit aus dem Leben des Apostel Paulus. Von ihm heißt es in der Bibel, dass er auch nicht so gut reden konnte. Manche Gemeinden haben ihn deshalb auch ein bisschen verachtet. Aber trotzdem hat Paulus sich nicht gescheut, Jesus überall auf dieser Welt bekannt zu machen. Paulus hat Jesus an den unmöglichsten Plätzen bezeugt. Er hat sich auf den großen Marktplatz in Athen gestellt und den Leuten von einem unbekannten Gott erzählt. Und einige haben zugehört. Er wurde verhaftet und vor Gericht gestellt, unzählige Male. Aber er hat dort keine klugen Verteidigungsreden geführt. Es ging ihm nicht so sehr darum, freizukommen. Er hat einfach überall von seiner Bekehrung vor Damaskus erzählt. Und am Ende sagt doch der Richter, wir haben es gerade gehört, es fehlt nicht viel und ich bekehre mich. Allein in den Kapiteln 22 bis 26 der Apostelgeschichte wird von 6 solchen Verhören vor Gericht berichtet. Und jedes Mal brennt Paulus kein rhetorisches Feuerwerk ab, er führt keine philosophische Kampfrede, er setzt sich auch nicht einfach still und duckmäuserisch in die Ecke, er erzählt seine Geschichte mit Jesus. Er erzählt, wie es war, bevor er Jesus kennengelernt hat. Er erzählt, wie es zu seiner Entscheidung für Jesus kam. Und er erzählt, was sich alles verändert hat, seitdem er Jesus in seinem Leben hat. Und wenn wir jetzt in diese Geschichte von Paulus eintauchen, dann bitte ich dich, mal auf deine eigene Geschichte mit Jesus im Hintergrund zu achten. Denn ich bin sicher, Jesus hat doch auch schon mit dir Geschichte geschrieben. Und er wartet darauf, dass du diese Geschichte weitergibst. In ihr steckt die Kraft des Heiligen Geistes und deshalb kann sie Herzen und Menschen verändern. Also erstens, erzähle aus deinem Leben vor Jesus. Die genannte Begebenheit mit Paulus finden wir in Apostelgeschichte 26. Paulus sitzt zu dieser Zeit in einer Arrestzelle in Caesarea. Die jüdischen Führer wollen ihn beseitigen. Dafür benötigen sie allerdings genauso wie bei Jesus die Hilfe der Obrigkeit. Und so sitzt Paulus nun vor Festus, dem römischen Prokurator von Judäa, also sozusagen einer der Nachfolger von Pontius Pilatus, und Paulus wird gebeten, sich für seinen Glauben zu rechtfertigen. Auch der jüdische König Herodes Agrippa II. Nimmt mit seinem Gefolge an dieser Verhandlung teil. Was für eine Gelegenheit, sagt sich Paulus, von Jesus zu erzählen. Und so beginnt er. Mein Leben, wie ich es seit meiner Jugend unter meinem Volk und in Jerusalem geführt habe, ist allen Juden von Anfang an bekannt. Sie kennen mich von früher her und sie können, wenn sie wollen, bezeugen, dass ich nach der strengen Richtung unserer Religion gelebt habe. Ich war nämlich Pharisäer. Und wenn ich jetzt hier vor Gericht stehe, dann doch nur deshalb, weil ich fest auf die Zusage vertraue, die Gott unseren Vorfahren gegeben hat. Unser 12-Stämme-Volk Israel dient Gott unablässig bei Tag und bei Nacht in der Hoffnung, endlich die Erlösung dieser Zusage zu erleben. Und ich, König Agrippa, werde um derselben Hoffnung nun ausgerechnet von den Juden angeklagt? Warum wollt ihr Juden es denn nicht glauben, dass Gott tatsächlich einen Toten auferweckt hat? Anfangs allerdings hatte auch ich gemeint, ich müsste dem Bekenntnis zu Jesus von Nazareth mit allen Mitteln entgegentreten. Das habe ich in Jerusalem auch getan. Ausgestattet mit einer Vollmacht der führenden Priester brachte ich viele Christen ins Gefängnis und gab meine Stimme gegen sie ab, wenn sie zum Tod verurteilt wurden. In allen Synagogen habe ich immer wieder versucht, sie durch Auspeitschen dahin zu bringen, dass sie ihren Glauben abschwören. Mein Hass war so groß, dass ich sie sogar noch über die Grenzen des Landes hinaus verfolgen wollte. Paulus erzählt hier aus seinem Leben, bevor er Jesus begegnet ist. Er führt den Leuten vor Augen, dass er einer von ihnen ist. Er ist kein Exot, er ist nicht verrückt. Er hat den Beruf des Zeltmachers erlernt und sich nichts zu Schulden kommen lassen. Wie die meisten Juden hat er ein hochanständiges religiöses Leben geführt. Die 613 Gebote der Tora sind ihm alle wohl bekannt. Er hat sich dem Verein der Pharisäer angeschlossen. Es gibt viele, die ihn noch aus dieser Zeit kennen. Ja, auch er fand den Glauben der Christen am Anfang abstoßend. Er hat mit seinen Kumpels sogar einige Christen gesteinigt. Er hat tatsächlich geglaubt, dass Gott ihn eines Tages dafür loben würde. Und Paulus erzählt auch davon, was ihn damals angetrieben hat. Er wollte alles richtig machen. Er wollte am Ende vollkommen vor Gott dastehen. Dabei merkte er gar nicht, wie er jeden Tag mehr von Hass und Zorn auf sich und andere aufgefressen wurde. Er hatte sich in seinem Eifer verrannt. Er war verloren. Heute würde das vielleicht so klingen. Da ist ein junger Muslim, der seinem Gott gerne gefallen möchte. Er lernt Arabisch, er besucht eine Salafistenschule, er schimpft auf alle Christen und fängt an, gegen sie zu kämpfen. Seine Eltern und Lehrer sind total stolz auf ihn, aber er fühlt sich elend dabei. Er hat Albträume. Ein weiß gekleideter Mann erscheint ihm regelmäßig im Traum. Und er sagt, dass er in der Bibel lesen soll. Was ist deine Geschichte? Welche Träume oder Albträume haben dich zu Jesus geführt? Hast du auch erst versucht, das Beste aus deinem Leben herauszuholen? Wann bist du an den Punkt gekommen und hast deine Verlorenheit gespürt? Warum hast du dich überhaupt auf die Suche nach Gott begeben? Oder hat er dich gesucht und gefunden? Kennst du noch das Gefühl der Leere und Unzufriedenheit, bevor du Jesus in dein Leben hineingelassen hast? Was hat dich in dieser Zeit beschäftigt? Wie waren deine Ansichten? Was hat dir im Leben Sinn gegeben? Was waren deine Lebensziele und Sehnsüchte? Wie hat sich dein Leben damals angefühlt? Erinnerst du dich noch daran? Und kannst du das in Worte fassen? Ich habe das mal für mich aufgeschrieben. 10 Jahre, nachdem ich zum Glauben an Jesus fand, habe ich mich hingesetzt und dieses Erlebnis für mich festgehalten, damit ich es nie mehr vergesse. Ich dachte bis dahin, dass es nichts Besonderes sei, wie ich zum Glauben an Jesus fand. Ich bin da auch so ein bisschen reingewachsen. Aber im Nachhinein habe ich festgestellt, wie sehr Jesus doch in mein Leben eingegriffen hat. Bis zu meinem 10. Lebensjahr wusste ich gar nichts von Jesus. Meine Eltern gingen nicht in irgendeine Kirche. Ich habe keine einzige Kindergottesdienststunde in meinem ganzen Leben erlebt. Andere Dinge haben mein Leben geprägt. Ich habe viel Musik gehört und selbst viel musiziert. Ich bin mit meinen Freunden durchs Dorf und durch die Wälder gezogen. Ich habe versucht, in der Schule mein Bestes zu geben. Aber im 5. Schuljahr ging dann einiges schief. Mein allerbester Freund zog ganz weit weg. Ich habe ihn bis heute nie wieder gesehen. Mit den Lehrern im 5. Schuljahr kam ich überhaupt nicht klar und meine Eltern stritten sich zu Hause viel. Ich war sehr unglücklich in meinem Leben und ich kannte niemanden, der mir helfen konnte. Also habe ich es meinem Baumhaus erzählt und der Zimmerdecke zu Hause. Ich habe gebetet, ohne zu wissen, was Beten überhaupt ist. Und Gott hat geantwortet. Meine Erfahrung bis heute ist, dass es ganz vielen Menschen so geht wie mir damals. Sie beten, ohne zu wissen, was sie eigentlich wirklich da tun. Und ich finde, das ist ein Anknüpfungspunkt, an dem wir die Leute mit unseren Geschichten abholen können. Wenn du also bisher dachtest, du hast überhaupt nichts Dramatisches zu erzählen, weil du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bist, dann muss das kein Nachteil sein. Viele deiner Bekannten werden trotzdem vieles aus deinem Leben wiederentdecken. Und ich denke, es ist auch allemal besser, eine wirklich handfeste Geschichte zu erzählen, als alles spektakulär zu erweitern. Eine Geschichte, mit der sich niemand identifizieren kann, wollen die wenigsten Leute hören. Und je natürlicher und ehrlicher dein Zeugnis ist, desto hilfreicher wird das sein. Also nimm dir doch mal die Zeit und schreib auf, wie dein Leben aussah, bevor du Jesus kennengelernt hast. Es lohnt sich. Erstens wirst du feststellen, dass deine Freunde das wirklich interessiert. Richtige Freunde wollen doch die Gedanken, Werte und den Hintergrund des anderen verstehen. Sie lieben es, Geschichten zu hören, zumindest lieben sie es mehr, als einem theologischen Vortrag zu hören. Zweitens vertiefst du mit deiner Lebensgeschichte die Beziehung zu deinen Freunden. Du baust Brücken, indem du ihnen aus deinem Leben erzählst, zumindest wenn sie sich mit deinen Erfahrungen identifizieren können. Und sollten in deiner Geschichte ein paar handfeste Sünden vorkommen, dann trag lieber nicht zu dick auf. Andernfalls werden manche Leute auch sagen, ja, du hast es wirklich nötig, diesen Jesus kennenzulernen, ich glücklicherweise nicht. Und drittens, ist es schwer, gegen eine Lebensgeschichte zu argumentieren. Skeptiker können deine Glaubenslehren verspotten, sie können auch über unsere Gemeinde schimpfen. Aber die Tatsache, dass sich dein Leben durch Jesus verändert hat, die können sie nicht ignorieren. Darum erzähle ihnen davon und erzähl dann auch von deiner Begegnung mit Jesus. Das ist der zweite Teil. Paulus schildert das Ereignis, das sein Leben vollkommen auf den Kopf gestellt hat, folgendermaßen. In dieser Absicht reiste ich im Auftrag der führenden Priester und mit ihrer Vollmacht nach Damaskus. Auf dem Weg dorthin umstrahlte mich und meine Begleiter mitten am Tag ein Licht vom Himmel, heller als die Sonne. Wir stürzten alle zu Boden und ich hörte eine Stimme rufen, »Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es ist sinnlos, dass du gegen mich ankämpfst.« »Wer bist du, Herr?« fragte ich. Und der Herr sagte, »Ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf!« Denn ich bin dir erschienen, um dich in meinen Dienst zu stellen. Du sollst bezeugen, was du heute gesehen hast und was ich dir zeigen werde. Ein Damaskus-Erlebnis haben, so bezeichnen wir es heute, wenn jemand so spektakulär zum Glauben kommt wie Paulus. Fast sprichwörtlich ist diese Geschichte geworden, weil Paulus sie so oft schon erzählt hat. Alles steht ihm noch vor Augen, als wäre es erst gestern gewesen. Paulus lässt kein Detail aus, weil es das wichtigste Ereignis seines Lebens ist. Er spricht von einem hellen Licht. Es war heller als die Sonne. Und damit wird klar, wie Paulus sein Augenlicht verlor. Oder hat Jesus ihn mit Blindheit gestraft? Auf jeden Fall war dieses Licht kein Traum und keine Halluzination. Es gibt sogar jede Menge Zeugen, die das Licht auch gesehen haben. Ehemalige Kollegen können sich noch ganz genau erinnern, wie sie alle vor Schreck auf den Boden geworfen wurden. Und dann hörten sie diese Stimme. Einige verstanden sie nicht richtig, aber in den Ohren von Paulus klang sie glasklar. Für ihn waren die Worte ja auch bestimmt. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er kennt meinen Namen. Er weiß, was ich vorhabe. Er bremst mich in meinem Übereifer und Hass. Er schlägt mich mit Blindheit. Eigentlich ist die Frage überflüssig, aber Paulus stellt sie trotzdem. Wer bist du, Herr? Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Das gibt's doch nicht. Man hatte ihm erzählt, Jesus sei tot. Und nun spricht er mit ihm? Man hatte ihm erzählt, die Sache mit dem Christsein wäre doch Quatsch. Und nun zeigt sich, dass dieser Christus stärker ist als alles, was Paulus je erlebt hat. Man hatte ihn beauftragt, die Christen zu verfolgen und zu töten. Und jetzt stellt sich heraus, dass das falsch ist. Sein ganzes Leben ist eine große Lüge. Stephanus und all die anderen ermordeten Christen lasten auf seinem Gewissen. Doch anscheinend gibt es noch Hoffnung für ihn. Jesus fordert nicht sein Blut, er sendet ihn aus, um überall von seinem Damaskus-Erlebnis zu erzählen. Und wie war das bei dir? Vielleicht haben dich deine Freunde in diesen Gottesdienst eingeladen, aber du bist immer nur aus Freundlichkeit mitgekommen. Das mit diesem Jesus kann man doch nicht wirklich glauben, oder? Ja, wenn Jesus sich heute mal so zeigen würde, wie damals in dieser Geschichte bei Paulus, dann würdest auch du an ihn glauben. Aber das passiert doch heute nicht mehr, oder? Wie wäre es, wenn du Jesus einfach mal anfängst, darum zu bitten? Sag ihm, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Wenn du das ernst meinst, dann bin ich sicher, dass etwas passieren wird in deinem Leben. Vielleicht siehst du Jesus auch mal in deinen Träumen. Vielleicht passieren unerklärliche Dinge um dich herum. Vielleicht begegnest du sogar einem Engel oder Jesus schickt dir einen Menschen vorbei, der eine Botschaft für dich von Jesus hat. Halt doch einfach deine Augen und Ohren offen und du wirst merken, dass Jesus viel realer ist, als du dir vorstellen kannst. Eine Missionarin ist auf dem Weg nach Langeoog bei 140 auf der Autobahn ein Reifen geplatzt. Sie hat auf der linken Spur die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Als sie zitternd aussteigt, steht sie auf dem Standstreifen. Außer dem Reifen ist nichts kaputt. Der ADAC-Mitarbeiter wundert sich, dass die Felge völlig unbeschädigt ist, obwohl der Wagen damit zwei Fahrspuren überquert hat. In der Nacht erscheint der Missionarin Jesus im Traum. Er sagt ihr, dass sie sich nicht länger wundern soll. Er hat das Auto auf den Seitenstreifen gehoben, denn schließlich hat sie ihm doch die Kontrolle über ihr Leben gegeben und er hat noch eine Menge mit ihr vor. Was ist deine Geschichte mit Jesus? Lass diese besonderen Augenblicke, Stunden und Tage jetzt einfach nochmal vor deinem inneren Auge ablaufen. Was hast du alles schon mit Jesus erlebt? Wie war das, als du ihm das erste Mal begegnet bist? Welche Personen waren dabei? Was hast du gespürt? Wie war die Situation damals? Was hast du gehört? Jedes Detail ist wichtig, denn Jesus hat mit dir ein Stück Geschichte geschrieben. Es kommt nicht so sehr darauf an, wie spektakulär das war. Wichtig ist, dass du diesen Moment als Geschichte Gottes mit dir begreifst und festhältst, für dich und für andere. Also, wie hast du gemerkt, dass Jesus real ist und dass der Glaube an ihn keine Einbildung ist? Hast du eine Stimme vom Himmel in dir gehört? Hat dich ein Vers aus der Bibel förmlich angesprungen und du hast plötzlich gewusst, dass Jesus mit dir spricht? War es ein guter Freund oder eine gute Freundin, die dich zu Jesus führte? Sie hat dich wieder und wieder in den Gottesdienst geschleppt und eines Tages hat es Klick gemacht? Oder war es vielleicht die Geburt deines ersten Kindes? Das Glück hat dich einfach umgehauen und plötzlich war dir klar, dass es da einen Gott geben muss, der so etwas Schönes entstehen lässt. Oder haben dich die Fragen am Grab eines lieben Menschen zu Jesus gebracht? Hast du dich da gefragt, ob das Leben nicht doch vielleicht mehr ist als das, was du bisher erlebt hast? Oder die Frage, Werden wir uns jemals wiedersehen? Vielleicht bist du aber auch einfach in den Glauben reingewachsen. Du hattest das Glück, dass dich deine Eltern schon früh in die Gemeinde mitgebracht haben. Du bist mit Menschen aufgewachsen, für die Jesus real ist und die ihn immer wieder erleben. Sie haben dich in ihre Glaubenswelt sozusagen mit hineingenommen. Was für ein Glück für dich, nicht mit all diesen Lügen über Jesus aufzuwachsen wie Paulus. Ich hatte mein Damaskus-Erlebnis auf einer Kinderfreizeit in Wangerooge. Wir hörten ein Musical über das Leiden und Sterben von Jesus. Und mit einem Mal wurde mir klar, dass ich Jesus so viel wert bin, dass er für mich starb. Diese Liebe hat mich damals echt umgehauen. Ich habe danach noch Jahre gebraucht, um in eine Gemeinde zu finden, die Bibel zu lesen und Gottes Plan für mein Leben zu erkennen. Aber dieses Erlebnis auf Wangerooge hat mich nie mehr losgelassen. Was also hat dich bewegt, Christ zu werden? Halt das bitte für dich fest. Es ist eine Erfahrung, die dir keiner mehr nehmen kann. Und egal ob spektakulär oder unscheinbar, deine Freunde interessieren sich dafür. Du kannst ihnen mit deiner Geschichte eine Brücke zu Jesus bauen. Vielleicht warten sie nur darauf, dass endlich mal jemand ihnen diese nötigen Schritte zeigt. Vielleicht beten sie sogar das Übergabegebet mit, das du eines Tages mal gesprochen hast. Und wie wir gesehen haben, sind all diese Irrtümer und Lügen über Christen heute und damals sich durchaus ähnlich. Darum erzähl von deiner Bekehrung und hab keine Angst mehr. Lass Jesus dadurch neue Wunder tun. Damit kommen wir zum dritten. Erzähl aus deinem Leben mit Jesus. Nun interessiert uns natürlich, was sich seit Damaskus im Leben von Paulus verändert hat. Wie lebt es sich so mit diesem Jesus? Paulus erzählt dazu Folgendes. Ich habe mich, König Agrippa, dem nicht widersetzt, was diese Erscheinung vom Himmel mir damals befohlen hat. Zuerst in Damaskus und Jerusalem und später in ganz Judäa und bei den nichtjüdischen Völkern rief ich die Menschen dazu auf, umzukehren, sich Gott zuzuwenden und durch ihre Lebensführung zu zeigen, dass es ihnen mit der Umkehr ernst ist. Einzig deswegen haben mich die Juden im Tempel ergriffen und zu töten versucht. Aber bis heute hat Gott mir geholfen und so stehe ich als sein Zeuge vor den Menschen, den Hochgestellten wie den ganz Einfachen. Ich verkündige nichts anderes, als was die Propheten und Mose angekündigt haben. Der versprochene Retter, sagten sie, muss leiden und sterben. Und er wird als der Erste unter allen Toten auferstehen, um dem jüdischen Volk und allen Völkern der Welt das rettende Licht zu bringen. Die Begegnung mit Jesus hat Folgen. Paulus konnte gar nicht anders, als von diesem rettenden Licht allen Menschen zu erzählen. Es war so wunderschön, Jesus zu hören und seine Gnade in der Taufe zu spüren. Gott hat ihm geholfen, nicht unter der Last der von ihm getöteten Christen zu zerbrechen. Ihre Gesichter stehen ihm immer noch vor Augen, aber er weiß, dass ihm vergeben ist. Paulus hat sich auch der Berufung nicht widersetzt, die Jesus ihm aufgetragen hat. Er blieb ein Mann der Öffentlichkeit, obwohl er sich oft lieber versteckt hätte. Geschämt und gefürchtet hat sich Paulus, als er die christlichen Gemeinden besuchte. Aber Jesus hat ihm Freunde wie Barnabas zur Seite gestellt, die ihn gefördert haben. Mutig hat sich Paulus schließlich in die Mission gestürzt. Er hat große Reisestrapazen auf sich genommen und das Evangelium bis nach Europa getragen. Er wurde ein Licht für die Heiden, genauso wie Jesus es vorausgesagt hat. Im Laufe der Jahre veränderte sich Paulus dabei völlig. Aus einem verbissenen, selbstgerechten und selbstgefälligen Christenhasser wurde durch Jesus ein demütiger, ein liebevoller Gemeindevater. So schrieb Paulus schließlich als Vermächtnis sein hohes Lied der Liebe auf. Dort sagt er, ohne Liebe ist das ganze Leben nichts wert. Denn am Ende bleiben nur Glaube, Liebe und Hoffnung. Aber die Liebe ist am größten. Merkt ihr, Paulus ist tatsächlich nicht mehr derselbe wie früher. Aus einem Saulus ist tatsächlich ein Paulus geworden. Und wie ist das bei dir? Würdest du das auch gerne erleben? Sehnst du dich nach Veränderung? Möchtest du wissen, wozu du berufen bist? Dann komm doch zu Jesus und leb mit ihm. Sehnst du dich nach Geborgenheit und Sicherheit? Möchtest du jemanden an deiner Seite haben, der dich so annimmt, wie du bist? Mit allem, was geschehen ist und der dir trotzdem vergibt? Dann komm zu Jesus und folge ihm. Ich hab damals auf Wangerooge nicht gezögert, diesem Jesus zu folgen. Und er hat auch mein Leben im Laufe der Jahre verändert. In der Schule war ich damals sehr schüchtern, aber mit Jesus an seiner Seite wurde ich mutiger. Heute kann ich hier ohne Angst vor euch predigen. Für mich ist das ein großes Wunder. Als Teenager hättet ihr wahrscheinlich auch nicht unbedingt mit mir befreundet sein wollen. Aber Jesus hat auch meinen Charakter zum Positiven verändert. Und wenn er mich heute nett und freundlich findet, dann ist das sein Verdienst. Und ich frage dich, was verdankst du alles diesem Jesus? Was hat er in deinem Leben bewegt und verändert? Wurdest du auch so radikal verwandelt wie Paulus oder lief es bei dir vielleicht etwas sachter ab? Welche Wunder hast du an dir mit Jesus erlebt? Welche Ziele hast du mit seiner Hilfe erreicht? Welche Begabung hat er in dich durch seinen Geist hineingelegt? Ich bin überzeugt, dass du auch in diesem Bereich viel zu erzählen hast. Und wenn du dein Leben früher und heute mal spiegelst, dann denke ich, hast du so viel zu erzählen. Darum fang an und schreib auch all diese Sachen auf. Schreib deine Geschichte mit Jesus auf. Es ist schließlich Gottes Geschichte mit dir. Und ich glaube, Jesus wartet auch darauf, dass du diese Geschichte mit anderen teilst. Er will durch deine Worte noch einmal ganz real in das Leben anderer Menschen hineinkommen. Du kannst ihn so deinen Freunden vor Augen malen und Interesse an ihm wecken. Und ich glaube auch, das ist viel besser, als über die Frage nach dem Warum mit deiner Nachbarin zu streiten oder deinen Nachbarn zu einem Vortrag einzuladen, wo es um hochtheologische Dinge geht. Deine Geschichte ist viel interessanter. Das hat auch Paulus immer wieder festgestellt, auch hier in unserer Begebenheit, als er vor dem König und vor dem Prokurator steht. Eigentlich geht es nur darum, aus dem Gefängnis vielleicht freizukommen. Aber Jesus wirkt doch so viel mehr. Darum viertens, erzähl aus deinem Leben und dann folge und schau, was Jesus tut. Festus und Agrippa reagieren sehr unterschiedlich auf den Lebensbericht von Paulus. Festus sagt, Paulus, du bist verrückt geworden. Das viele studieren muss dich um den Verstand gebracht haben. Tja, das kann tatsächlich passieren, wenn Leute zum ersten Mal etwas von Jesus hören. Der römische Prokurator hatte ja wirklich überhaupt keine Ahnung vom Glauben. Er glaubte nur an höhere Mächte, aber seine Götter hießen Jupiter und Apoll. War es also umsonst, dass Paulus sein Leben vor Festus ausbreitete? Ich denke nicht, denn er hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und vielleicht ist Festus später noch mehr Christen begegnet, die ihn dann schließlich überzeugen konnten. Es ist manchmal wirklich ein weiter Weg vom Unglauben hin zum Glauben an Jesus. Es werden viele Brücken benötigt, um vom Glauben an ein höheres Wesen zu einem festen Vertrauen in Jesus zu kommen. Bei König Agrippa findet die Geschichte von Paulus schon einen viel besseren Nährboden. Da gibt es schon ein paar Brücken. Der König kennt das Alte Testament gut, weil er ja Jude ist. Und so antwortet er Paulus, es dauert nicht mehr lange und du überredest mich noch dazu, dass ich selber Christ werde. Der Lebensbericht von Paulus hat bei König Agrippa etwas anklingen lassen. So eine alte Glaubensmelodie ist neu bei ihm angesprungen. Der Heilige Geist hat angefangen, ihn zu Jesus zu ziehen. Und wenn er nicht König wäre, dann wäre er wahrscheinlich auf der Stelle Christ geworden. So aber hatte er vielleicht noch etwas Scheu davor. Immer wieder gibt es Gründe, das Christwerden hinauszuzögern. Der Teufel hört nicht auf, alles Mögliche vorzuschieben, damit du dich nicht für Jesus entscheidest. Aber wenn diese Geschichte von Paulus und von mir heute etwas in dir zum Klingen gebracht hat, dann ergreif bitte diese Chance. Jesus kann auch dein Leben zum Positiven verändern. Und er steht jetzt vor der Tür deines Herzens und klopft an, so wie er es damals bei König Agrippa getan hat. Du kannst ihn nicht sehen, aber du kannst mit ihm reden. Sag ihm einfach: Jesus, wenn es dich gibt, wenn du wirklich real bist, dann zeig dich mir. Ich möchte gerne, dass du mein Leben veränderst. Hilf mir, Jesus. Ich bin sicher, dass Jesus dieses Gebet gerne beantwortet. Darum mach die Augen auf in der nächsten Woche und achte darauf, was in den nächsten Tagen so alles passiert. Jesus wird sich dir zeigen. Hier sitzen ganz viele, die das in ihrem Leben schon oft erfahren haben und die deswegen auch immer wieder hierher kommen. Euch bitte ich, diese wunderbaren Erfahrungen in dieser Woche festzuhalten. Schreibt sie auf, damit ihr sie anderen erzählen könnt. Orientiert euch dabei an Paulus. Denkt an die Zeit, bevor ihr Jesus kennengelernt habt. Erinnert euch an eure erste Begegnung mit Jesus. Und denkt auch darüber nach, was Jesus alles in eurem Leben schon verändert hat. Sein Heiliger Geist wirkt so viel an uns. Und wenn du dir dann ein paar Notizen gemacht hast, dann bitte Gott um Kraft und Weisheit, in der nächsten Zeit einmal jemandem deine Geschichte zu erzählen. Es muss ja nicht gleich der Chef sein von Clara, der ohnehin denkt, dass du verrückt bist. Du kannst die Wirkung deiner Geschichte ja auch erstmal im Hauskreis testen. Früher jedenfalls war das durchaus üblich, dass man sich seine Bekehrungsgeschichte erzählt hat, um sich näher kennenzulernen. Denn was gibt es Schöneres, als über den Moment zu reden, wo Jesus uns begegnet ist? Wo auch immer du deine Geschichte dann erzählen wirst, ich bin überzeugt, sie wird ihre Kraft entfalten. Denn Jesus wohnt in dir und er wird deine Worte zu seinen Worten machen. Und so wie er dir begegnet ist, kann er anderen Leuten durch deine Geschichte begegnen. Darum fang an und erzähl deine Geschichte mit Jesus. Amen.